Okay, wir sind im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Wieder ein sehr herausforderndes Kapitel. Der 1. Korintherbrief ist überhaupt sehr herausfordernd. Es war ein Brief, der eigentlich zur Korrektur geschrieben wurde, um die Korinther zu ermahnen. Und so haben wir sehr viele Themen, wo Gott uns ein bisschen herausfordert. Uns ein bisschen aufrüttelt, sagt, hey, wie sieht's aus bei dir? Wie läuft's in deinem Leben? Und so ist es auch hier in diesem Kapitel. Letztes Mal haben wir einen Kontrast gesehen zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Oder eigentlich zwischen Torheit und Weisheit, weil nur Gottes Weisheit ist wirklich Weisheit. Und wir haben zum Schluss zwei Gruppen von Menschen gesehen. Diejenigen, die Jesus kennen und diejenigen, die ihn nicht kennen. Die, die in Gemeinschaft mit Gott sind und die nicht in Gemeinschaft mit Gott sind. Er hat davon gesprochen, dass es natürliche Menschen gibt. Das heißt, es ist der Mensch, der Jesus nie in sein Leben eingeladen hat, der nicht von oben geboren ist, der Gottes Geist nicht hat in seinem Leben. Und Paulus hat davon gesprochen, dass diese natürlichen Menschen geistliche Dinge nicht verstehen können. Die haben keine geistliche Unterscheidung. Für die ist es Torheit, was wir Christen machen und was wir Christen glauben. Sie sagen, ey Mann, ihr seid bescheuert. Die andere Gruppe aber sind die Gläubigen. Das sind die, die neues Leben haben, die eine neue Natur haben von Gott, die Gottes Geist in sich haben. Und Paulus hat uns gesagt, die können alles erkennen und die können alles unterscheiden und alles beurteilen. Jetzt im Kapitel 3 spricht Paulus zu den Christen. Und wir werden hier wieder zwei Gruppen sehen, zwei Arten von Christen. Er spricht von fleischlichen und von geistlichen. Das heißt, diejenigen, die sich vom Heiligen Geist beherrschen lassen und seinen Impulsen in uns leiten lassen, und die fleischlichen. Fleischlich in der Bibel, Fleisch steht für die sündige Natur, die wir haben, sind die Christen, die sich von ihrer alten, sündigen Natur, von diesen sündigen Impulsen leiten lassen. Wir sehen hier einen Unterschied zwischen reifen Christen und zwischen unreifen Christen. Ähnlich von dem, was wir im Römerbrief gesehen haben im Kapitel 8. Auch da spricht er zuerst von den Ungläubigen und den Gläubigen, so absolut, die im Fleisch sind und die im Geist sind. Und dann spricht er aber zu den Gläubigen und spricht von denen, die nach dem Geist wandeln oder nach dem Fleisch wandeln. Das ist eigentlich pervers, wenn Christen das tun, wenn wir Christen so leben, als wäre nichts passiert in unserem Leben. Als hätten wir Gott nicht in unserem Leben. Nach dem Fleischwandeln, dieser sündigen Impulsen, die noch in uns sind. Galater 5 gibt uns der Paulus so eine Liste von Werken des Fleisches, also so Beispiele, was es heißt. Er sagt hier, Werke des Fleisches, es sind Unzucht, das heißt Sex vor der Ehe im Wesentlichen, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Beispielsliste. Er sagt, von diesen sage ich euch im Voraus so, wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn du in diesen Sünden lebst und du fühlst dich nicht überführt und du fühlst dich nicht unwohl dabei, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Ich meine, für die Welt, für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist es normal. Für Leute, die kein geistiges Leben haben, die können gar nicht anders. Die haben gar keine Kraft, anders zu leben. Aber für Christen ist es wirklich pervers, wenn du so lebst, als würdest du Jesus nicht kennen, als wärst du noch immer geistig tot. Wenn ein Christ sich von seiner sündigen Natur, von diesem Fleisch beherrschen lässt. Und normalerweise als Christen, da sind wir überführt vom Heiligen Geist und wir sind trocken in unserem Innern und wir sind nicht happy, wir können nie glückliche Sünder sein als Christen. Und es passt überhaupt nicht zu unserem neuen Leben, das wir haben. Zu dem Leben, zu Jesu Leben in uns, zu ihm, der in uns wohnt. Das ist Unreife, das ist pervers, das soll nicht so sein. Vor allem nicht, wenn wir schon länger Christen sind. Die Gemeinschaft mit Jesus, die sollte uns prägen in unserem Leben. Und wenn wir ihm nicht ähnlicher werden, mit der Zeit immer ähnlicher werden, dann ist es ein Zeichen, dass da was nicht stimmt, dass wir die Beziehung mit ihm vernachlässigen. Ich meine, wenn du frisch bekehrt bist und noch mit diesen Dingen kämpfst und mit dem alten Denken und du die Bibel noch nicht gelesen hast und in manchen Bereichen dir noch nicht so ganz klar ist, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, so wie du redest und dann auch fluchst, so wie du es gewohnt bist aus dem alten Leben und wie du dein Leben lebst und wie du denkst, dann ist noch verständlich. Und ich würde sagen, in einem gewissen Rahmen ist es auch okay. Du bist ein neuer Christ. Du bist ein geistliches Baby. Ich kann nicht erwarten, dass du schon alles weißt und dass du so einen disziplinierten, trainierten Sinn hast und Charakter, der sofort Jesus ähnlich ist. Kann man nicht erwarten. Aber wenn ich so einen Christ nach 1, 2, 3 oder 5 Jahren später treffe und es hat sich nichts verändert und er ist immer noch derselbe und er ist nicht gewachsen, ist nicht reifer geworden, Jesus nicht ähnlicher geworden, dann ist es sehr bedenklich. Dann stimmt da was nicht. Und das ist die Situation, in der die Korinther waren. Hier, die Korinther haben gedacht, sie sind die super Schlauen. Sie sind super intellektuell. Sie sind irgendwie so die Übertrüber-Christen. Waren geistlich sehr begabt, geistlich sehr beschenkt. Sie haben gedacht, hey, wir sind die Größten. Wir sind die Supermänner. Aber in Wirklichkeit waren sie noch immer von diesen fleischlichen Impulsen geprägt und getrieben in ihrer Gemeinschaft und in ihrem Leben. Wir werden sehen, ein besonderes Problem, was sie hatten, war Eifersucht. Dieser Bereich von Eifersucht und Streit und Spaltungen in der Gemeinde. Paulus schreibt diesen Brief nach einigen Jahren, nachdem er die Gemeinde gegründet hat. Nach einigen Jahren waren die Christen dort noch immer sehr unreif in ihrem Glauben und in ihrem Leben. Und Paulus als der geistliche Vater sozusagen, als derjenige, der die Gemeinde gegründet hat, der dort das Evangelium gepredigt hat, der diese Menschen in Korinth in der Gemeinde zum Herrn geführt hat, wird sie jetzt hier korrigieren in dieser Einstellung. Und er sagt im Vers 1 hier im Kapitel 3, sagt, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Als er die Gemeinde gegründet hat, er redet hier in der Vergangenheit, da konnte er nicht zu ihnen reden als zu reifen Christen. Da waren sie noch fleischlich, waren noch unmündige kleine Kinder im Glauben. Und Paulus sagt, ich habe euch bildlich gesprochen mit Milch gefüttert, mit diesen ganz grundlegenden Dingen des Glaubens. Das sind die Dinge, die ich euch gelehrt habe. Und das war okay. Die waren Babys zu dieser Zeit. Aber dann sagt er hier weiter im Vers 2, sagt, ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht. 5 Jahre später ungefähr. Und das ist bedenklich. Das stimmt was nicht. Es ist okay für ein Baby zu sein. Weil Babys sind hilflos und Babys sind sehr auf sich selbst fixiert. Alles dreht sich um sich und die können noch nicht gehen, die können noch nicht feste Nahrung zu sich nehmen. Und es ist okay für ein Baby, es ist okay für ein Kleinkind zu sein. Und wir finden es süß, wenn ein Baby irgendwie so am Wickeltisch liegt und plappert und gurgelt. Und wenn es dann sagt, Papi oder Mami, oh, da freuen wir uns und ist das süß. Fotoapparat, wir machen Fotos, wir nehmen vielleicht auf, was das Kind daher plappert. Das ist okay, das ist nett, da freuen wir uns drüber. Aber wenn ich heute Morgen hier sitzen würde und so würdet ihr das nicht süß finden? Das wäre unpassend, das wäre kindisch und es wäre wirklich traurig, wenn es so wäre. Ich meine, manche Menschen sind krank und behindert und bleiben stehen in ihrer Entwicklung. Und die Eltern, die es süß finden, wenn das Kind ein Baby ist, aber 20 Jahre später, wenn der Mensch nicht weiterentwickelt ist, sind die nicht mehr happy drüber. Finden das nicht mehr süß. Das ist traurig. Genauso ist es mit unserem himmlischen Vater. Es bricht, glaube ich, genauso sein Herz, wenn wir als seine Kinder geistlich und emotional und in unserem Charakter stehen bleiben, in unserer Entwicklung. Es ist okay, wenn Kinder in die Hose oder in die Windeln machen. Ich meine, du schimpfst halt mit dem Baby, wenn es die Windel füllt. Aber wenn der Markus, sagen wir, zu Petra kommen würde und sagen würde, Schatzi, ich habe Pipi gemacht in meine Hose, kannst du meine Windel wechseln? Dann würde die Petra nicht sagen, oh, bist du süß. Würde sich nicht freuen drüber, das wäre traurig, das wäre abnormal, das wäre eine Tragödie. Oder als Kleinkinder, ne, wenn wir zum ersten Mal aufs Klo gehen, dann sitzen wir dort und wenn wir fertig sind, rufen wir, fertig. Hat das auch gemacht als Kinder? Und das ist okay. Aber stell dir vor, der Alex zum Beispiel würde es rausgehen, hier nach hinten auf den Topf und 2 Minuten später würden wir hören, Mama, fertig. Das stimmt was nicht. Das wäre eher peinlich, das wäre traurig, das wäre tragisch. Und genauso ist es geistlich gesehen. Wir sollten als Christen wachsen. Wir sollten immer reifen in unserer Beziehung mit Jesus, in unserem Charakter als Vorbild. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir stehen bleiben in unserer geistlichen Entwicklung, dann ist es wirklich eine tragische Sache. Traurig. Und wirklich ein Schaden für alle, für die ganze Welt. Es gibt Dinge, die nur wir tun können in dieser Welt. Jesus hat gesagt, wir sollen Salz sein und Licht sein. Wir sollen Zeugnis sein für ihn. Wir sollen Unterschied machen durch unser Gebet und durch unser Leben und unser Wirken in dieser Welt. Dass wir Reich Gottes bauen, dass wir aktiv dienen. Es ist eine tragische Sache, wenn Christen, die eigentlich schon reif sein sollten, der Zeit nach, die schon Vorbilder sein sollten, die Leiter sein sollten für andere, wenn die noch immer so sind wie kleine Babys und sich noch immer um sich selbst drehen und die immer bemuttert werden wollen und bemitleidet werden wollen und verhätschelt werden wollen und alle Aufmerksamkeit auf sich haben wollen, wie Kinder halt. Das ist, was Kinder tun. Es ist traurig und falsch, wenn Christen in Sünde leben und sich einfach gehen lassen und Lüste ausleben, wenn da kein Zeugnis ist, wenn da kein Unterschied ist zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wirklich, wenn auf Dauer das so ist und die Leute nichts dabei finden, dann muss man sich wirklich fragen, hey, war deine Bekehrung echt? Stimmt was nicht? Matthäus 18 sagt uns, letztendlich soll man solche Leute behandeln wie Ungläubige. Wenn da kein Wunsch da ist, umzukehren. Das stimmt was nicht. Und das bricht das Herz unseres Vaters. Wenn wir nicht reifen in unserem Charakter. Wenn diese Frucht des Geistes in unserem Leben nicht sichtbar ist. Frucht des Geistes, Galater 5,22, ist Liebe, die sich ausdrückt in Freude und Friede und Langmut oder Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das, was Gott produzieren will in unserem Leben. Und das kann man nicht aus eigener Anstrengung produzieren irgendwie, sondern das wächst aus unserer Beziehung mit ihm, wo Jesus uns prägt und wo er uns verändert. Johannes 5,5 hat Jesus gesagt, wer in mir bleibt und ich bleibe in ihm, der ist es, der viel Frucht bringt. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also diese geistliche Unreife, diese Fleischlichkeit, wo wir uns von sündigen Impulsen leiten lassen und bestimmen lassen, das ist eigentlich immer ein Zeichen für ein Beziehungsproblem. Und der Vater wünscht sich nichts mehr als eine intime, geistliche Beziehung mit uns. Gemeinschaft. Und hier haben wir ein Zeichen von geistlicher Unreife, ist die geistliche Nahrung, die sie aufnehmen. Wir wissen, geistliche Nahrung ist das Wort Gottes. Und er spricht hier von Milch. Ich konnte euch nichts als Milch füttern, diese grundlegenden Wahrheiten. Und das ist okay. Milch zu trinken ist okay für Babys. Aber wenn wir als Erwachsene noch immer nichts anderes essen oder trinken als Milch, dann stimmt irgendwas nicht. Ist nicht gesund, ist nicht gut. Und so Christen, wenn Christen nicht weitergehen als nur über diese grundlegenden Wahrheiten und nur diese, weiß nicht, Predigtchen von maximal 15 Minuten ertragen können und nur leichte geistliche Kost, nur Fast-Food-Christen. Christen, die nicht gewillt sind oder fähig sind, tiefer zu gehen in Gottes Wort und in diesen Wahrheiten und Zusammenhänge zu verstehen und die keine Geduld haben, das Wort Gottes wirklich zu studieren. Die nicht fähig sind, feste Nahrung aufzunehmen, das Wort Gottes auf jeden Bereich ihres Lebens anzuwenden und wirklich auch umzusetzen, es auszuleben. Und das ist wichtig. Jesus hat gesagt, wenn wir seine Worte nur hören und nicht tun, dann sind wir wie einer, der das Haus auf dem Sand baut. Das Lebenshaus auf dem Sand baut. Und dann, wenn die Stürme des Lebens kommen, dann hat es nicht Bestand. Es ist eine geistliche Stoffwechselerkrankung. Es ist ungesund. Wenn wir Nahrung nicht richtig aufnehmen können und verarbeiten, was passiert? Menschen werden krank, Menschen werden schwach. Und so ist es auch mit Christen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe mich bekehrt. War eine wunderbare Gruppe von Jugendlichen. Viele aus dem katholischen Hintergrund, aber eigentlich so gemischt konfessionell. Und wir haben einfach zu Jesus gefunden. Da war eine irrsinnige Begeisterung da. Wir hatten super Lobpreiszeiten. Aber Wort Gottes haben wir nicht viel gehabt. Und wirklich auch später, da war immer Angst da in der Leidenschaft, dass man ja nichts lehrt, was andere vor den Kopf stoßt oder was vielleicht gegen die Lehre der katholischen Kirche sein könnte. Und es ist halt schwierig, wirklich tiefer zu gehen, ohne da irgendwann anzustoßen. Und so war es, Lehre war immer wieder diese grundlegenden Dinge. Und irgendwann nach 2 oder 3 Jahren war ich wirklich hungrig und wirklich am Verhungern. Und es ist traurig zu sagen, viele von den Leuten, die damals so begeistert waren von Jesus, sind ziemlich laue Christen heute und geistig verhungert. Und wo ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit Calvary Chapel auf einer Freizeit, wo wirklich ein ganzes Buch durchgelehrt wurde und wirklich dieses Tiefe im Wort Gottes und ich war so hungrig, habe mir Kassetten mit nach Hause genommen und habe stundenlang Bibelkassetten gehört. Können geistig verhungern. Das zweite Zeichen für diese Unreife, diese geistliche, die wir bei den Korinthern sehen, ist Eifersucht und Streit. War eine zerstrittene Gemeinde. Und das ist immer ein Zeichen für unreife Geistliche, für fleischliche Christen. Wir wissen jetzt schon, was fleischlich heißt, die sich von diesem, ja, ihrem sündigen, selbstsüchtigen Eigenleben dominieren lassen. Vers 3, er sagt, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere, aber ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Haben das schon im Kapitel 1 gesehen. Korinther haben sich gestritten, wer der beste Lehrer unter ihnen war. Und die haben so Grüppchen gebildet und da waren die Fanclubs von Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, und der Fanclub von Apollos, der auch ein sehr machtvoller Lehrer war, der nachher nach Korinth gekommen ist. Und dann gab es noch eine Gruppe, die Petrus, das ist unser Held und wir sind die wirklich Geistlichen, die sind den Menschen nachgelaufen. G. Campbell Morgan, einer dieser ganz großen Lehrer letzten Jahrhunderts, hat gesagt, je geistlicher ein Mensch ist, desto weniger konfessionell ist er. Desto weniger dreht er sich um sich selbst und um seine kleine geistliche Gruppe, um seine Gemeinde, um sein kleines Reich. Sondern kann sich als Teil von dem gesamten Leib Christi sehen und sich freuen daran. Es ist ein Merkmal von Kindern, dass sie nicht teilen wollen. Wir wissen das.
Ja, es ist meins.
Das der ersten Worte, das Kinder lernen, ist mein. Sind selbstsüchtig, sind streitsüchtig und sind leicht beleidigt. Jetzt spiele ich nicht mehr mit, ich bin nicht mehr dein Freund. Eifersüchtig. Warum darf er das tun und nicht ich? Merkmal von Kindern. Aber wenn Erwachsene noch immer sich so verhalten, dann ist es traurig, wenn sie noch nicht reifer sind als das. Und leider Gottes trifft mir immer wieder Menschen, die wirklich unreif sind. die noch nicht gewachsen sind. Bevor wir weitergehen und dieses konkrete Problem der Korinther hier weiter anschauen, machen wir eine Bestandsaufnahme von unserem eigenen Leben. Lass uns das wirklich persönlich betrachten. Mal wirklich ehrlich uns selbst fragen, in welcher Gruppe von Menschen bin ich? Welcher Gruppe von Menschen bist du? Bist du noch ein natürlicher Mensch, ein Mensch, der stolz ist, der Jesus ablehnt, der wirklich geistlich tot ist, Sinn seines Lebens versäumt, ewig getrennt ist von Gott? Dann möchte ich herausfordern, hey, lass Gott zu deinem Herzen sprechen heute Morgen. Warum in aller Welt würdest du so ein Hundeleben leben wollen? Versklavt von deinen eigenen sündigen Impulsen. Selbstsüchtige, tote Leben. Wenn Gott dir wahres Leben, wahre Freiheit, Vergebung und Beziehung mit ihm anbietet. Mann, es wäre heute so ein wunderbarer Tag, die Richtung zu ändern. In deinem Leben. Demütig zu sein, zu Jesus zu kommen. Schuld zu bekennen und dieses Geschenk des ewigen Lebens so sehr für dich anzunehmen. Oder wenn du das schon getan hast für dich, wenn du Christ bist, wie sieht's aus mit deinem Wachstum in deinem Leben? Was treibt dein Leben an? Was motiviert dich? Was ist sichtbar in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Bist du geistlich gewachsen im letzten Jahr, im letzten Monat? Bist du Jesus ähnlicher geworden? Ist da Frucht sichtbar in deinem Leben? Ist da ein reiferer, liebevollerer Umgang mit deinen Mitmenschen da und auch mit schwierigen Umständen? Bist du beherrscht vom Heiligen Geist? Immer mehr beherrscht von ihm und immer weniger von diesen selbstsüchtigen, sündigen Impulsen in deinem Leben? Oder bist du stehen geblieben? Oder noch schlimmer, hast du dich vielleicht zurückentwickelt? Geflirtet mit der Sünde, mit der Welt? Wenn das so ist, dann wieder, es ist ein Beziehungsproblem zwischen dir und Jesus. Das Schöne ist, es muss nicht so bleiben. Du kannst wieder heute zu Jesus kommen, das bekennen, kannst umdrehen, das Eigenleben ganz neu ans Kreuz geben, zurück unter seine Herrschaft dein Leben stellen und Gemeinschaft mit ihm suchen. Wirklich, der Vater wartet mit offenen Armen. Gott möge uns helfen, dass wir wachsende Christen sind, reife Christen. Paulus wird jetzt nochmal dieses Problem ansprechen, dass die Gemeinde gespalten ist, dass sie verschiedenen Menschen, verschiedenen Lehrern nachgelaufen sind. Diese Gruppen, die sie gebildet haben, wo die einen gesagt haben, wir sind geistlicher als ihr, weil unser Held ist der Paulus, und die anderen haben gesagt, nee, wir sind wirklich besser, weil der Apollos ist der Bessere. Und der Paulus wird jetzt sich, der die Gemeinde gegründet hat, und auch den Apollos hier, der ein vollmächtiger Lehrer war, der nach ihm dort gelehrt hat, von zwei Männern mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Predigtstilen, unterschiedlichen Begabungen, die unterschiedliche Dinge betont haben. Aber er wird die beiden jetzt als Beispiele herausgreifen. Vielleicht waren es die beiden größten Gruppen, die Paulus-Fans und die Apollos-Freaks. Wir wissen, es gab noch eine Gruppe, die dem Petrus nachgefolgt sind, aber vielleicht waren die beiden die größeren. Und er wird jetzt die beiden oder sich und den Apollos als Beispiel nehmen hier. Und er wird über sein und den Dienst von Apollos sprechen. Können wir lernen davon, weil wir sind alle Diener Gottes. Zumindest berufen dafür. Und er sagt im Vers 5, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Was sind wir? Wir sind einfach Diener, wir sind einfach Werkzeuge in Gottes Hand. Hebt uns nicht irgendwie so hoch, rennt uns nach, rennt Jesus nach. Wir sind einfach Diener, wir sind einfach Werkzeuge. Und da wird zwei Bilder jetzt gebrauchen. Das erste Bild aus der Landwirtschaft, zweite Bild aus dem Bauhandwerk. Also erste landwirtschaftliche Bild. Er sagt im Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt, etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Gemeinde, der sie dienen, das ist bildlich gesprochen Gottes Acker. Ist schön, es ist Gottes Acker, Gottes Gemeinde. Nicht meine Gemeinde oder unsere Gemeinde. Gemeinde gehört Gott allein. Und sie sagen hier, wir sind Mitarbeiter in Gottes Acker. Es ist so wunderbar, darüber nachzudenken, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen. So ein Vorrecht. Wir sind so gesegnet, dass wir mit Gott arbeiten dürfen. Mitarbeiter mit ihm. Das spricht für mich von Gemeinschaft mit ihm. Wir sind Mitarbeiter mit ihm. Gemeinschaft mit der wunderbarsten Person des ganzen Universums. Und wir dürfen mit ihm gemeinsam unterwegs sein und gemeinsam schaffen. Spricht auch für mich von einer sinnvollen, erfüllenden, fruchtbringenden Beschäftigung. Mein Leben nicht verschwenden muss, wie so viele Menschen, an sinnlosen Dingen wirklich, sondern dass ich mitarbeiten darf mit Gott. Sagt, wir sind beide Mitarbeiter, aber hatten unterschiedliche Tätigkeiten. Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Ich habe dieses Samenkorn gesät. Ich bin Korinth gekommen, ich habe das Evangelium gepredigt. Ich habe diese Menschen zu Jesus geführt, ich habe die Gemeinde gegründet. Und dann später ist der Apollos reingekommen, ein anderer Lehrer, und er hat dieses gepflanzte Samenkorn gegossen. Er hat aufgebaut auf den Dienst von Paulus. Und er hat sie weitergeführt, weitergelehrt, weitergeleitet. Und beides ist wichtig. Was, wenn wir pflanzen und dann ohne zu gießen? Was wird passieren? Nicht viel. Oder noch blöder, was ist, wenn wir gießen, ohne vorher gepflanzt zu haben? Was wird da passieren? Ja, nix. Ist beides wichtig. Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten mit diesen unterschiedlichen Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Diese Gaben, diese Dienste, die ergänzen einander. Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Aber ich sehe hier in diesen Versen auch, es ist wichtig, dass wir was tun. Unser Zutun, unser Dienst ist wichtig. Sonst passiert eben nichts. Gott hat es gewählt, mit uns Menschen zusammenzuarbeiten und uns zu gebrauchen. Und so, es macht wirklich einen Unterschied, ob wir verfügbar sind für Gott und ob wir willig sind und uns gebrauchen lassen von ihm oder nicht. Es macht einen Unterschied. Aber wir sehen hier auch, der letztendlich das Wachstum schenkt, das ist Gott. Wir können nichts aus uns selbst produzieren. Ja, es ist wichtig, dass wir treu sind in unserem Dienst, dass wir es treu tun, aber wir können nicht geistliche Frucht aus uns selbst, allein durch unser Geschafteln produzieren. Das kann nur Gott. Nur er kann diese Saat aufgehen lassen, nur er kann Herzen berühren, Menschen zu sich ziehen, Menschen verändern. Und auch das ist eigentlich ein befreiender Gedanke für mich. Ich weiß, ich kann Menschen nicht bekehren. Und ich kann Menschen nicht geistliches Wachstum einflößen. Irgendwie so, mach's endlich. Manchmal würde man das gerne, dass man Leute am Hals nimmt und sagt, mach endlich auf. Was ist los in deinem Leben? Schau mal, siehst du die Realität nicht, wo du hinrennst, wie du dein Leben verschwendest. Zeit zu wachsen. Aber wirklich nur Gott kann diese Überzeugung im Herzen schenken. Es muss von innen kommen. Und sagt mir, ich muss mir keinen geistigen Stress machen über Dinge, die eh nicht in meiner Hand sind. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass ich treu bin in dem, wozu Gott mich berufen hat. Und wenn wir alle treu sind in dem und alle treu zusammenwirken, dann Gott unseren Dienst gebraucht, hey, wunderbar. Und wenn er Wachstum schenkt, dann gebührt ihm alle Ehre. Ist sein Werk, wir sind nur Werkzeuge. Er sagt, der aber pflanzt und er begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Gott wird jeden Einzelnen nach seiner Treue belohnen, wie treu er war in seinem Dienst. Wir vergleichen uns gern mit anderen und denken, ja, das, was ich tue, ist wichtiger als was sie tut und oh Mann, oh, der ist besser drauf. Was weiß ich, der ist ein besserer Bibellehrer als ich und oh Mann, wir vergleichen uns gern mit anderen Menschen. Aber wirklich, die Wahrheit ist, wir werden alleine vor dem Herrn stehen. Jeder für sich selbst. Und Gott wird uns nicht vergleichen mit irgendwem anderen, sondern es wird nur darum gehen, wie treu warst du mit dem, was ich dir gegeben habe und wozu ich dich berufen habe. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Es wird nicht darum gehen, wer mehr Menschen zu Jesus geführt hat. Es geht nicht um Zahlen oder wer den mehr sichtbaren Dienst gehabt hat als der andere. Es geht um dich ganz persönlich und um den Ruf, den Gott dir persönlich gegeben hat für dein Leben. Und wie treu warst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat und was er zu dir gesprochen hat. Ich habe gelesen, die meisten Menschen, ich meine, das wissen wir, die meisten Menschen bekehren sich nicht nach dem ersten Kontakt mit einem Christen. Ich habe gelesen, im Durchschnitt hören Menschen 7,6 Mal das Evangelium, bevor sie wirklich sich bekehren, darauf reagieren. Sagt mir, einer pflanzt das Samenkorn und dann gibt es 6 oder 7, die gießen. Und dann irgendwann beim 7. geht die Saat auf und der ist dann derjenige, der vielleicht ein Übergabegebet sprechen darf mit einem Menschen und die Ernte einfahren darf. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, das ist eine wunderbare Sache, wenn wir das tun dürfen. Aber wird dieser 7. mehr belohnt als die 6 anderen, die treu gegossen haben und die kein Ergebnis gesehen haben? Nein. Sind alle wichtig, sind alle beteiligt und jeder wird nach seiner Treue belohnt werden. Also wir müssen uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir keine Resultate sehen. Vielleicht bist du gerade einer, der gießt mit deinem Dienst. Sei einfach weiter treu mit dem, was Gott dir gegeben hat, mit deinem Zeugnis. Mit deinem Leben, sei ein Zeugnis, in deinem Dienst. Wirklich, Christentum, Gemeinde, Leben ist ein Teamwork. Teamwork gemeinsam mit Gott. Ich fand es so ermutigend. Letztes Wochenende hat man dieses Schulungswochenende für dieses Praiseland Camp, wo ich mitarbeiten werde im Sommer. Und es war so ermutigend zu sehen, da waren einige Jugendliche da, die aus Laumersheim, aus der Gegend waren, wo wir die letzten 2 Jahre oder so da Jugendgottesdienste gemacht haben, gemeinsam mit der evangelischen Kirche dort und bei anderen Gemeinden. Ein paar Jugendliche, die dort angesprochen wurden bei den Jugendgottesdiensten und dann Rainer Blaut hat irgendwann mal eine Konfirmandenfreizeit gemacht mit denen, wo sich einige bekehrt haben. Und jetzt sind einige von diesen Jugendlichen, die wirklich wachsen und die wirklich mitarbeiten und bei diesem Camp. Ich habe mir gedacht, wie schön. Wir haben nicht viel Frucht gesehen bei diesen Gottesdiensten selbst. Wir haben einfach gegossen. Aber irgendwann ist das aufgegangen und es ist so schön zu sehen. Es ist Teamwork. Es gibt mir auch Freiheit, wenn Menschen kommen in unsere Gemeinde und wieder gehen, weiterziehen in eine andere Gemeinde. Ich darf sie eine Zeit lang begleiten und gießen, in ihr Leben investieren, aber wenn Gott sie weiterführt und dann ein anderer dort weitermacht, wo ich aufgehört habe, dann preis dem Herrn. Es geht nicht um Zahlen oder um Statistiken, um dass wir unser persönliches Reich bauen. Es geht einfach darum, wie treu bist du in dem, was Gott dir gegeben hat, wozu er dich berufen hat. Es geht nicht darum, wer die größte Gemeinde baut, der gewinnt. Oder wer die meisten Menschen zum Herrn führt, der gewinnt. Oder wer der beste Prediger ist oder der am besten Lobpreis leitet oder der am längsten betet mit anderen Leuten. Hey, wir alle gewinnen, wenn wir treu sind. Ob wir ein sichtbares Resultat sehen oder nicht in unserem Dienst, den Gott uns gegeben hat. Und wirklich, ob irgendjemand weiß, dass ich diene oder nicht. Ich meine, wer weiß schon, wer die Gemeinde geputzt hat letzte Woche? Wer weiß es von euch? Wird Gott die Person belohnen? Ja, absolut. Absolut. Gott weiß es und er wird belohnen. Und wir sind seine Mitarbeiter. Zweites Bild, was Paulus gebraucht. Bild vom Haus, von einem Bau. Vers 9. Gottes Bau seid ihr, letztes Stück hier vom Vers 9. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus sagt, ich habe das Fundament, den Grund dieser Gemeinde gelegt. Ich habe die Gemeinde gegründet, ich habe Menschen zu Jesus geführt. Und er sagt, es gibt nur einen Grund. Es gibt nur ein Fundament, es gibt nur einen Weg, wie Menschen gerettet werden können. Wie Menschen in Beziehung mit Gott kommen können. Und das ist Jesus und was er für uns getan hat. Durch sein Leben, seinen Tod am Kreuz für uns und seine Auferstehung. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Grund. Deswegen hat Paulus gesagt im Kapitel 2, er hat gesagt, ich nahm mir vor, nichts unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und eine Gemeinde, die auf irgendwas anderem aufgebaut ist, als auf Jesus und seinem Werk, ich würde sagen, Jesus, wie er sich uns in der Bibel offenbart, das ist keine wirkliche Gemeinde, das ist eine Sekte. Na, viele reden von Jesus, aber Zeugen Jehovas oder auch Mormonen, aber Jesus ist wer ganz was anderer, als er wirklich ist in der Bibel. Das ist nicht das richtige Fundament. Einzige Fundament, wie wir in Beziehung zu Gott kommen, ist Jesus. Dass er unsere persönliche Schuld getragen hat am Kreuz und dass wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Dass es wirksam wird für uns. Dass er in unser Leben kommt. Das ist das einzige Fundament, Jesus. Und auch ein Leben, das nicht auf Jesus aufgebaut ist, auf diesem Evangelium. Ja, Jesus, ich glaube, dass du ein perfektes Leben für mich gelebt hast und dass du für meine persönliche Schuld am Kreuz bezahlt hast und dass du auferstanden bist, dass du lebst und ich nehme das als für mich persönlich an. Komm in mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich will mit dir leben. Das ist die einzige Grundlage. Einzige Weg, wie du wirklich Christ wirst und in Beziehung mit Gott kommst. Egal wie oft du in die Kirche rennst oder wie viele Stunden du meditierst oder was immer sonst du tust, das ist das einzige Fundament. Wenn du diese persönliche Beziehung mit Jesus nicht hast, wenn du das nie persönlich für dich in Anspruch genommen hast, im Glauben, was er für dich getan hat, bist du kein Christ. Ganz egal wie äußerliche Aktivitäten, was immer aussieht. Jesus ist der einzige Retter im ganzen Universum. Er ist der einzige, der unsere Schuld getragen hat. Wenn du versuchst, dich selbst zu Gott hin zu verdienen, dann viel Spaß. Jesus hat gesagt, dein Maßstab ist Perfektion. Sonst bist du ewig getrennt von Gott. Jesus ist der einzige Retter. Jesus ist das einzige Fundament für eine Gemeinde. Und der Paulus war treu. Paulus hat das Evangelium treu gepredigt. Hat ein gutes Fundament gelegt. Aber es war ihm natürlich klar, dass nach ihm andere Lehrer in diese Gemeinde kommen werden und diese Menschen, denen er das Evangelium gepredigt hat, die er zu Gott geführt hat, diese Menschen weiter lehren werden und sie zu Jüngern machen und sie hoffentlich tiefer führen. Und er sagt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf auf, jeder aber sehe zu, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Vers 12. Wenn aber jemand auf dem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Also jeder, der dem Leib Christi dient, der sehe zu, wie er dient und womit er baut, sagt der Paulus, womit er auf dieses Fundament aufbaut. Und wir sehen hier zwei Gruppen von Materialien. Wir sehen beständige, wertvolle Materialien. Er spricht hier von Gold und Silber und kostbare Steine. Zeug, was der Markus verkauft, Marmor und diese Dinge. Erinnert uns an den Tempel. Der Tempel Gottes war gebaut mit solchen Materialien. Und dann eine andere Gruppe von vergänglichen, brennbaren Materialien. Holz und Heu und Stroh. Woran erinnert uns das? Denkt an die Kindheit. Die Geschichte von den drei Schweinchen. Erinnert ihr euch noch dran? Die sich vor dem Wolf in Sicherheit bringen wollen und so unterschiedliche Häuser bauen. Haus aus, weiß gar nicht mehr aus was, aus Stroh, glaube ich, eins, das andere aus Holz. Und der Wolf hat geblasen und das Haus wurde umgeblasen. Und dann zuletzt war es ein solides Haus mit wirklichen guten Steinen gebaut, wo sie wirklich sicher waren, was niemand umschmeißen konnte. Was sind diese beständigen, wertvollen Materialien, mit denen wir die Gemeinde bauen können? Ich glaube, Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist ein guter Hinweis für uns. Wo es von Jüngern heißt, sie verharrten in der Lehre der Apostel. So was wir in der Bibel haben. Wirklich Bibelstudium und in der Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander. Im Brechen des Brotes, dass sie Abendmahl gefeiert haben. Und in den Gebeten. Das ist ein solides Bauwerk. Wenn wir unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde auf diesen Dingen bauen. Was sind vergängliche, schwache Materialien? Ich würde sagen, wenn man in der Gemeinde aufgebaut wird auf der Persönlichkeit eines Leiters. Oh, der ist so witzig oder so cool. Deswegen kommen die Leute. Oder irgendwelche spekulativen, neuen, spektakuläre Lehren, die noch niemand sonst in der Bibel gesehen hat. Deswegen kommen die Leute zu dir, weil du immer was Neues für sie hast. Oder menschliche Philosophie, psychologische Tricks. Show, Unterhaltungsprogramm, wo wir versuchen, den Leuten nach dem Mund zu reden. Wirklich dieses ganze Seeker-Sensitive, was so modern ist heute. Hey, wir haben die coolste Band in der Stadt oder wir haben Zeichen und Wunder und Zirkus, den manche Gemeinden aufführen, nur um Leute hinzukriegen und irgendwo was aufzubauen. Ich glaube, das sind schwache Materialien, unbeständige. Aber es geht hier auch um mehr als nur starke, reife Gemeinden zu bauen. Seht hier, dass es um Belohnung geht für den Lehrer oder für den Diener, für den Arbeiter im Reich Gottes. Und das sollte wirklich jeder von uns sein. Es geht um eine ganze geistliche Dimension, die wir hier weitersehen. Es geht hier auch darum, mit welcher Motivation wir gedient haben. Nicht nur darum, dass wir das Richtige tun, sondern auch warum wir es tun. Dass wir das Richtige mit der richtigen Motivation tun. Nämlich aus Liebe zu Jesus. Für ihn. Nicht um gesehen zu werden von anderen. Oder um irgendwie eine Selbstbestätigung zu bekommen oder Anerkennung von Menschen. Irgendwas Selbstsüchtiges. Paulus spricht hier von dem Tag des Gerichts. Jener Tag. Der Tag wird es klar machen, weil ein Feuer geoffenbart wird. Spricht vom Tag des Gerichts. 2. Korintherbrief im Kapitel 5, im Vers 10, wird Paulus sagen, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib, das heißt in diesem Leben, was wir jetzt hier haben, vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Eines Tages werden wir alle vor Jesus stehen, jeder einzeln, jeder persönlich. Philipperbrief heißt es, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und jeder wird Rechenschaft ablegen müssen für sein persönliches Leben und für seinen Dienst. Und die, die Jesus abgelehnt haben in diesem Leben, die werden gerichtet werden für ihre Sünde. Endet mit einem Schuldspruch dieses Verhör und ewiger Verdammnis. Hölle, ewige Trennung von Gott. Wir wissen nicht allzu viel über die Hölle, aber das, was in der Bibel gesagt wird, reicht mir, dass ich weiß, ich will da nicht hin. Es ist ein sehr einsamer Ort, ein finsterer Ort. Heulen und Zähneknirschen, sagt Jesus, gib es da an. Also für die geht es wirklich um Gericht und Verdammnis, die Jesus nicht haben, wenn sie eines Tages vor ihm stehen. Aber die, die Jesus angenommen haben in ihrer Lebenszeit, für uns Christen, für uns geht es nicht um Erlösung. Weil unsere Sünde hat Jesus getragen. Die wurde in ihm gerichtet. Und er hat die Konsequenz an unserer Stelle erlebt. Er hat unseren Platz eingenommen am Kreuz. Und so sind wir frei von unserer Schuld. Und wir wissen, wir werden in den Himmel eingehen. In diese ewige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. In seiner Herrlichkeit. Also für uns geht es hier nicht, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, geht es nicht um erlöst sein oder verdammt sein. Himmel oder Hölle. Nee, Jesus hat es für uns getan. Er hat den Himmel für uns erkauft. Und wir haben es für uns persönlich in Anspruch genommen. Deswegen ist es wirksam für uns. Unsere Schuld ist vergeben. Für uns geht es um Belohnung, nicht um gerettet sein oder nicht gerettet sein. Katholische Kirche baut um diesen Vers hier eine ganze Lehre auf, diese Lehre vom Fegefeuer. Das ist noch, du musst ja wirklich perfekt sein in dir selbst, bevor du in den Himmel kommen kannst. Und deswegen gibt es ja noch einen Ort der Reinigung, wo du länger oder kürzer sein musst, bevor du wirklich in den Himmel kommen kannst als Christ. Und das ist wirklich Nonsens. Das gibt es nirgendwo in der Bibel und das steht auch nicht hier in diesem Vers. Schlicht und einfach, die Wahrheit ist niemand. Kein Mensch ist heilig in sich selbst. Aber wir sind bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit, wenn wir sein Werk für uns in Anspruch genommen haben. Und deswegen, wenn du stirbst, dann bist du beim Herrn. Es gibt keine Zwischenstufe. Wenn du Christ bist, bist du beim Herrn. Es gibt ja keine Zwischenstufe. Für uns geht es hier nicht um Erlösung, nicht um Himmel oder Hölle. Für uns geht es vor diesem Richterstuhl um Belohnungen. Alles Gute, das, was wir mit der richtigen Motivation getan haben, für Jesus getan, dafür werden wir belohnt werden. Und alles Schlechte oder auch das Gute, das wir mit einer falschen, selbstsüchtigen Motivation getan haben, das wird verbrennen, das wird vergehen, das wird nicht Bestand haben in der Ewigkeit. Ich persönlich glaube, dass dieses Feuer, von dem er hier spricht, dass es nicht wörtlich ist. In der Offenbarung, da sieht Johannes ein geistliches Bild von Jesus. Es ist interessant, da heißt es, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen. Ich glaube, dass es vielleicht davon spricht, dass Jesus dieses Lebenswerk, unser Lebenswerk ansehen wird und es durchleuchten wird. Ich meine, er ist Gott, er weiß alles, er kennt alles, sogar unser Herz, unsere Motivationen. Und er wird es durchleuchten und das, was nicht richtig ist und was nicht gut war, nicht gute Motivation, für das werden wir keine Belohnungen haben. Das wird er nicht in Betracht ziehen für irgendwelche Belohnungen. Das wird vergehen, das wird nicht bleiben. Und nur das Gute, nur das Richtige, das wird ewig Bestand haben und dafür werden wir belohnt werden. Wie immer das sein wird. Aber es wird irgendwie ewig bestehen. Es wird ewigen Wert haben. Und das war einerseits ist mir das ein Trost und wir sehen Gottes Gnade darin, weil nur das Gute bestehen wird. Das Schlechte, das wird vergehen. Es wird in der Ewigkeit nie wieder erwähnt werden, den Mist, den wir gebaut haben in unserem Leben. Das ist eine wunderbare Sache. Nur das Kostbare, nur das Schöne bleibt bestehen. Aber andererseits ist es auch eine Herausforderung für mich. Ist eine Motivation für mich. Mann, ich will nicht ohne Belohnungen in den Himmel kommen. Was immer die sind. Und vielleicht denken wir uns jetzt, das ist mir nicht wichtig. Hey, wenn du in den Himmel kommst, dann wird es dir wichtig sein. Wie viel du von dem Zeug hast. Will ich hören von Jesus, wenn ich vor ihm stehe, du guter und du treuer Knecht. Geh ein in mein Reich. Und ich will nicht zuschauen, wie sich mein Leben in Luft auflöst und alles umsonst war, fruchtlos für die Ewigkeit, mein Leben verschwendet habe. Ja, alle, die auf Jesus vertrauen, die werden gerettet werden, aber manche wie durch Feuer, steht hier, werden irgendwie nackt vor ihm stehen. Das Leben wird fruchtlos gewesen sein, wirklich verschwendet. Das ist eine traurige Sache, so will ich eines Tages nicht dastehen. Ich zurückschaue auf mein Leben und es gemeinsam mit Jesus betrachte. Also er hat vor allem hier zu den Dienern in der Gemeinde gesprochen, aber es ist natürlich auch wahr für unser persönliches Leben, wovon Paulus hier spricht. Wie ist es mit dir und mit mir? Mit welchen Motivationen bauen wir unser Lebenshaus? Mit welchen Materialien bauen wir das? Mit wertvollen Dingen oder ist es Zeug, das eines Tages verbrennen wird, sinnlos gewesen sein wird. Das ist eine Tatsache. Jeder von uns, du wirst eines Tages vor Jesus stehen und du wirst Rechenschaft ablegen für dein Leben. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Faktum. Ob du dran glaubst oder nicht, ob du im Alltag dran denkst oder nicht, ob du es willst oder nicht, du wirst vor Jesus stehen. Und er wird dein Richter sein. Und du wirst spätestens dann dein Knie vor ihm beugen und ihn anerkennen als den Herrn über alle Schöpfung. Das ist eine Tatsache, das wird so sein. Was wirst du vorzuweisen haben, wenn du vor ihm stehst? Womit und worauf hast du dein Leben aufgebaut? Bist du ein natürlicher Mensch? Wirst du in deiner eigenen Schuld vor ihm stehen, in deiner Selbstgerechtigkeit, die nichts zählen wird? Und wirst du verdammt werden, durch alles verlieren wirklich, ein ewiger Loser sein? Oder bist du ein fleischlich gesinnter Christ? Egoist, ein Materialist, der Reichtum, der Zeug anhäuft in dieser Welt, aber überhaupt nicht an die Ewigkeit denkt, sein Leben verschwendet mit vergänglichen Dingen? Oder bist du ein geistlicher Mensch? Ein Mann, eine Frau Gottes, die sich jeden Tag Gott hingibt und sagt, hey Gott, ich will mit dir leben und ich will für dich leben heute. Bist du ein weiser Baumeister deines Lebens? Wie sieht dieses Lebenshaus aus, das du bis jetzt gebaut hast? Wenn du es jetzt gedanklich ganz ehrlich mal für dich und vor Gott anschaust. Wie sieht das Haus aus? Gibt es überhaupt ein Haus? Oder ist da nur eine Riesengrube, ein Loch, nix? Wird es Zeit, ein Fundament zu legen in der Beziehung mit Jesus Christus? Oder gibt es ein Fundament in deinem Leben? Ja, du vertraust Jesus, aber ist dein Lebenshaus irgendwo so ein bisschen komisch? So Holz, Stroh und irgendwie so eine Baracke. Oder ist dein Lebenshaus ein herrlicher Tempel? Wie sieht's aus? Weißt du was, du kannst es nicht ändern, was du bis jetzt gebaut hast. Das ist so. Aber was du kannst dich heute entscheiden, es besser zu machen. Du kannst ab heute anders bauen. Du kannst neue Prioritäten setzen in deinem Leben. Und du kannst heute anfangen, ein Leben zu leben, das es wert ist, zu leben. Und das ewig Bestand haben wird und das reich ist an Schätzen für die Ewigkeit. Mann, was für ein herausfordernder Text heute Morgen an uns. Lass uns zurückgehen hier zu dem Text. Paulus spricht im Kontext von Lehrern, von Dienern im Reich Gottes. Und er hat verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Du kannst eine Gemeinde mit kostbarem Material bauen. Du kannst mit wertlosem Material bauen, aber immerhin was bauen. Dritte Möglichkeit ist, dass du gar nicht baust, sondern zerstörst. Und auch das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, dass wir gewarnt werden vor falschen Propheten. Von Menschen, die genau das getan haben, nämlich zerstört. Vers 16 sagt, ihr wisst ja nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt oder unter euch wohnt. Er spricht hier von der Gemeinde. Im Kapitel 5 wird er dasselbe sagen von jedem einzelnen Christen, dass jeder Christ ein Tempel ist des Heiligen Geistes. Unser Leib ist ein Tempel, in dem Gott wohnt. Aber hier spricht er von uns als Gemeinschaft, von Gemeinde. Und er sagt weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Heilig. Heilig heißt, dass wir ihm geweiht sind. Das ist ein Aspekt von Heiligkeit, wir haben schon drüber gesprochen, dass wir Menschen sind, Werkzeuge bildlich gesprochen, die für seinen Gebrauch alleine da sind, für Jesus, für Gott. Entschuldigung, so wie die Geräte im Tempel damals heilig waren. Diese Sprengschalen und diese Zangen und diese Räuchergefäße, was da im Tempel war, das war nur für Gebrauch im Gottesdienst da. Nur für ihn. Und so seid ihr für Gott da. Die Bibel sagt uns, dass wir als Gottes Kinder, wir sind sein Augapfel. Wir sind sein Augapfel. Und Gott wacht eifersüchtig über uns. Mann, das ist eine schwere Sache, wenn jemand kommt und anfängt, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Oder auch einen einzelnen Christen zu zerstören. Zu verführen. Jesus, Matthäus 18 haben wir das gesehen. Jesus sagt, wenn jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, ein Mühlstein würde an seinen Hals gehängt werden und er würde in die Tiefe des Meeres versenkt werden. Oh Mann. Wenn wir Gemeinde zerstören, wenn wir Geschwister zerstören, den wird Gott verderben. Sagte ich hier, Gott, der liebt uns leidenschaftlich. Wir sind heilig für ihn. Und so wie Gott diesen Babylonier-König, den Belsazar, gerichtet hat. Erinnert euch dort im Buch Daniel? Dieser König, der es gewagt hat, diese heiligen Gefäße des Tempels zu holen und daraus zu trinken und eine Party zu feiern und die zu entweihen. Und plötzlich war dieser Finger an der Wand und hat geschrieben, deine Tage sind gezählt. Ich glaube, so wird der Herr jeden zur Verantwortung ziehen, der seine Gemeinde zerstört oder der eines seiner geliebten Kinder zerstört. Es ist nicht ratsam, es ist nicht gesund, es ist nicht schlau, heiligen Gott ins Auge zu fahren. Wirklich, wenn du Gottes Gemeinde anrührst, wenn du einen Christen zerstörst, du fahrst Gottes Augapfel. Bist du verrückt, sowas zu tun? Er wird hingehen und zu Arnold Schwarzenegger und ihm ins Auge fahren. Puh. Wird man niemals im Leben tun.
Arnold, I'll be back.
Wir wollen Gott ins Auge fahren? Oh Mann. Hebräer 10, Vers 31 sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist Ehrfurcht angebracht. Er ist Gott. Und Gott will eine Liebesbeziehung zu uns haben. Und leider Gottes, viele lehnen das ab. Aber zumindest Ehrfurcht wäre angebracht. Hey, Hände weg von Gottes Braut, von seiner Gemeinde, von seinen Kindern. Ich meine, wer wird die Mariah anrühren, die Frau vom Arnold? Und dann versuchen, irgendwas Böses anzutun. Wer wird sich das trauen? Wie viel mehr ist Gott, der allmächtige Gott? Hier ein Wort und... Wir brauchen wirklich Respekt, Ehrfurcht vor ihm. Aber lass uns wieder hier zurück zu gehen, Vers 18. Er kommt jetzt wieder zurück eigentlich zum Thema von letzten Kapitel, das, was wir letztes Mal gesehen haben. Vers 18 sagt dann, niemand betrüge sich selbst. Niemand betrüge sich selbst. Niemand lache über das, was Gott sagt. Oder glaube, er ist weiser oder klüger als Gott. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, dass er weise wäre. Niemand glaubt, dass er weiser ist als das, was Gott hier sagt. Wenn du Gottes Gemeinde durch deinen Dienst oder auch dein eigenes Leben mit falschen Materialien baust, hey, dann lass dich belehren von Gott, um Gottes Willen, heute Morgen. Denn wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so menschliche Weise, der werde töricht, damit er weise werde. Wir haben schon drüber gesprochen. Von den Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen in der Welt, werden wir für töricht gehalten. Oh, ihr Christen, kommt Sonntagmorgen zusammen, um die Bibel zu studieren. Ja, du liebst Jesus, ja klar. Wie dumm bist du irgendwie. Oder Menschen sagen, hey, ihr seid so töricht, das ist zu einfach. Ihr baut eure Gemeinde nur dadurch, dass ihr Gottes Wort studiert und ihn anbetet und Gemeinschaft und Abendmahl und... Das ist zu einfach. Wir brauchen mehr. Wir brauchen unsere Tricks, wie wir Leute in die Gemeinde ziehen und unsere Shows und ganze andere Zeug. Und die denken, sie sind weise. Aber Gott sagt uns hier, die glauben, dass sie weise sind, die Humanisten, menschliche Weisheit, die Gott und die Ewigkeit und wirklich ihr geistiges Leben ausklammern, das sind Toren. Gottes Augen, ganz objektiv gesehen, sind Toren, das sind wirklich die Loser. Niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Werde töricht in den Augen dieser Welt, damit du wirklich weise wirst. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, Vers 19. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Schrott. Vers 21. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Das war dieser Fehler der Korinther, dass sie diesen Menschen und diese Parteiungen und Streit. Sagt, alles ist euer. Vers 22, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es ist der Petrus. Alle diese Lehrer, der Paulus, der Apollos, der Petrus, das waren Geschenke an die Gemeinde. Das sind Geschenke an euch. Beraubt euch nicht selbst, indem ihr einen oder zwei ablehnt, weil ihr sagt, ich kann nur von ihm empfangen. Und ich höre nur auf den. Und alle anderen sind nicht geistlich und nicht. Beraubt euch nicht selbst. Und wirklich, er sagt weiter, hier sei es Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Das ganze Universum ist für euch geschaffen, als Ort, wo ihr Gott kennenlernen könnt und ihn lieben könnt und mit ihm gemeinsam leben könnt. Alles ist euer. Vers 23, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Er ist der, worum sich alles dreht, ganze Schöpfung. Und warum es im Leben wirklich geht. Gemeinschaft mit ihm. Mann, war herausforderndes Kapitel, was Gott uns heute Morgen sagt. Geh nicht weg und schüttel das einfach ab. Wirklich, womit baust du dein Leben? Bist du Christ? Und wenn ja, was für ein Christ bist du? Bist du ein geistlicher, reifer Christ oder bist du ein Baby, das sich weigert zu wachsen? Wir werden eines Tages vor Jesus stehen. Es wird einen Unterschied machen, wie wir gelebt haben. Ob wir ihm vertraut haben oder nicht und wenn ja, wie wir ihm gedient haben. Es wird einen Unterschied machen. Wie baust du das Haus deines Lebens? Lass dich herausfordern von Gott heute Morgen als sein Wort. Lass uns beten. Vater, wir sind herausgefordert. Ich bin's, Herr. Hilf uns, reife Menschen zu sein in Beziehung mit dir. Hilf uns, reife Christen zu sein. Hilf uns, Gott, ein Leben zu bauen, ein Lebenshaus, das Bestand hat und ewig Wert hat. Und Vater, hilf uns, wirklich zu reagieren auf das, was du uns gesagt hast. Dass wenn du uns überführt hast, Gott, dass wir Dinge ändern in unserem Leben und korrigieren. Denn Herr, das ist Leben, dich zu kennen. Und wirklich jeden Tag in Liebesbeziehung mit dir zu leben, das ist Lebensqualität. Und Gott, wir wollen alles rausholen aus diesem Leben hier. Wir wollen es zur Fülle erfahren, was du für uns hast. Und wir wollen reich sein, nicht nur hier, sondern auch in Ewigkeit. So, Vater, schenk uns Gnade und hilf uns, Herr, weise Baumeister zu sein. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.